Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast.
Heute habe ich wieder den Ausspruch gehört, wir benötigen einen qualifizierten Mitarbeiter für unsere Vertriebsaktivitäten. Wir müssen doch unsere technischen Vorzüge des Produkts, unseres erklärungsbedürftigen technischen Produkts, besser dem Kunden erklären, dass er auch wirklich die Vorzüge unseres Unternehmens erkennt. Ja, das stimmt ja alles soweit. Und ich habe mich dann mit meiner Partnerin unterhalten, Maria Fatima Uzi, auf den Philippinen, ist ja Mitbegründerin des Hochwasserschutzunternehmens, das wir vor über 10 Jahren gegründet haben. Und wir hatten diese Diskussion schon so häufig. Und es endete dann damit, dass wir gesagt haben, ja, dann fangen wir mal an, diese Leute uns zu backen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig oder kurios, aber wie sieht es denn in der Realität aus? Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn es um Vertrieb geht, wenn es um technischen Vertrieb geht, wer hat denn dort oder wer kann denn dann sofort einen qualifizierten technischen Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsmitarbeiterin natürlich vom Markt her einstellen? Also ich behaupte mal, in den meisten Fällen geht das überhaupt nicht, weil die Grundkenntnis nicht vorhanden ist. Das mag jetzt bei einem Hersteller für Pumpen beispielsweise anders sein. Ja, es gibt sehr viele Pumpenfirmen, der Wettbewerb ist recht hoch und da findet man natürlich Leute, die sich gut mit Pumpen auskennen und dann vielleicht auch mit der Zielgruppe, also mit höherviskosen Flüssigkeiten oder mit niedrigviskosen, also mit dem klebrigen Zeug und dem weniger klebrigen Zeug. Und demzufolge ist die Zielgruppe auch eine andere. Das mag sein, aber wenn es jetzt um spezielle Dinge geht, wie beispielsweise in meinem Fall beim Hochwasserschutz, solche Leute findet man ja nicht, die kommen ja nicht von der Universität. Ich hatte ja früher bei einem Schweizer Unternehmen gearbeitet und bei der Firma Sulzer und war dort im Vertrieb für Destillationskolonnen, Absorptionskolonnen und Kristallisationstechnik zuständig. Ja, also Abnehmer war beispielsweise die chemische Industrie, auch Raffinerien. Und das konnte man nicht studieren. Also auch diese Ausbildung, ich weiß noch, als ich begonnen hatte, da hatte ich ja keine Ahnung von dem Metier. Wirklich überhaupt keine. Ich kannte die Grundprozesse natürlich von der Hochschulausbildung, aber das war es dann auch schon. Ja, glücklicherweise, und ich glaube, das war ja auch der Grund, weswegen ich dort eingestellt wurde, nach meiner Promotion hatte ich natürlich Vertriebskenntnisse, Marketingkenntnisse vorzuweisen aus studienbegleiteten Tätigkeiten. Ja, ich hatte damals schon ein Unternehmen gegründet und musste mich also demzufolge auch mit Marketing und mit Verkauf und Betriebsführung auseinandersetzen. Was ich damit sagen will, ist, ich musste das alles von der Pike auf lernen. Und so ist das natürlich auch in Asien. Das dauert in Deutschland einige Zeit. Also ich glaube mal, gut sagen zu können, es hat bestimmt 3 Jahre gebraucht, bis ich mich recht gut zusammengefunden hatte und dann vielleicht 5 Jahre, bis das alles so, wie heißt das so schön, flutschte. Ja, also da gab es eigentlich keine große Herausforderung mehr, gleichwohl es immer etwas Neues gab, überhaupt keine Frage. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich es immer genossen habe, wenn ältere Kollegen aus dem Mutterhaus, aus der Schweiz oder aus Liechtenstein, da war die Kristallisationstechnik ansässig, wenn die zu mir als Unterstützung kamen, wenn es um hochtechnische Fragestellungen ging. Ja, von denen konnte ich natürlich noch was lernen und das habe ich auch immer sehr, sehr gerne gemacht. Und das ist natürlich etwas, wo man sich jetzt die Frage stellen muss, von wem können denn diese jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Asien, in Afrika, in Südmittelamerika lernen oder auch in Osteuropa? Ja, da ist das noch ein bisschen anders, aber ich bleib mal bei Asien, ne? Da kenne ich mich am besten aus natürlich und da ist ja auch mein aktueller Tätigkeitsschwerpunkt, wenn es um den Verkauf geht von erklärungsbedürftigen technischen Produkten. Also wo sollen diese Leute im Vertrieb denn ihre Erfahrungen machen? Doch bestimmt nicht bei einem lokalen Unternehmen und schon gar nicht bei einer Regierungsstelle. Also wir hatten auch Leute, die sich beworben hatten bei unserem Unternehmen, Flood Control Asia, AS Corporation, so heißt das Unternehmen für Hochwasserschutz, auf den Philippinen angesiedelt. Und das ist Jahre zurück und da ging es um IT-Technik etc. Und da haben sich Leute vom Bürgermeisteramt, von den umliegenden Ortschaften bei uns beworben. Und dann habe ich die mal so gefragt, wo die denn ihre Kenntnisse her haben. Ja, und die meisten haben dann gesagt, aus Büchern, weil der Server im Bürgermeisteramt nicht lief und sie auch nur einen alten Windows-PC hatten, der schon, ich glaube, 10 Jahre alt war oder so etwas. Und ich glaube, die hatten auch nicht mal Windows XP zu laufen. Also das war jetzt wirklich das Extrembeispiel. Also diese alten Windows XP-Computer, denke ich mal, die dürften mittlerweile ja nicht mehr anzufinden sein. Also zumindest nicht im Geschäftsleben. Und ja, so ist das dann. Die Leute haben wir natürlich nicht eingestellt, weil da ist einfach keine Kenntnis vorhanden. Die Frage soll erlaubt sein, was erwartet man denn in einem Schwellen- und Entwicklungsland bei einem lokalen Unternehmen, bei einem kleinen Unternehmen, wenn es darum geht, um Organisation, Pünktlichkeit, Qualitätsverständnis, Kundenbewusstsein, Ehrlichkeit, was erwartet man? Wo sollen denn diese Leute dieses Wissen herhaben, was wir eigentlich voraussetzen? Also meine Antwort nach 30 Jahren Tätigkeit weltweit ist, das ist einfach nicht vorhanden. Ich muss mal voraussetzen, dass dieses Wissen oder diese Fähigkeiten einfach nicht vorhanden sind. Also wenn es denn Leute gäbe, so einige gibt's ja schon, die genau über diese Fähigkeiten verfügen, glauben Sie denn, dass die in einem kleinen mittelständischen Unternehmen zu einem lokalen Hungerlohn noch in diesem Unternehmen in den Schwellen- und Entwicklungsland arbeiten würden? Die wären schon längst auf und davon und irgendwo in der Welt, in Kanada, in Neuseeland, in Australien, in England, in den USA tätig. Ich habe jetzt mal bewusst Deutschland ausgeklammert, weil unsere Politik, um Fachkräfte anzuwerben, so dermaßen schlecht ist, dass sich das jeder dreimal überlegen muss, ob der hier nach Deutschland kommt und auch wird, weil es gibt einfach bessere Alternativen, wo man hingeht. Und da muss die deutsche Öffentlichkeit und auch die Regierung massiv nachbessern, damit wir dort wirklich diese Fachkräfte auch dann anwerben können. Also das ist einfach nicht vorhanden. Meine Partnerin hat dann immer gesagt, the best have left the country, also die Besten in den Philippinen, die arbeiten abroad, also im Ausland. Das ist wohl wahr, weil Arbeitskräfteexport auf den Philippinen wirklich ein Teil der Geschäftspolitik ist des Landes. Ja, wird schon so 15% des Bruttosozialprodukts kommt von Auslandsphilippinos durch die Heimüberweisung. Und wer dort ein bisschen wagemutig ist, der geht einfach ins Ausland und die richtig Guten tun das auch. Jetzt haben wir Glück, die Mitarbeiter, die wir noch haben bei uns im Unternehmen, die bezeichne ich mal als durchweg zu dem oberen Drittel gehörend. Also ich bin da sehr zufrieden und habe aber auch sehr viel Mühe reingesteckt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schon viele Jahre bei uns. Ja, am nächsten bei mir verweilen ist 10 Jahre dabei, hat das Unternehmen aufgebaut und auch entsprechend die Kenntnisse. Aber gleichwohl, tief drin ist natürlich die Erziehung, die diese Leute genossen haben. Also sollte man nicht erwarten, dass Verhandlungsgeschick nach unserem westlichen Maßstab vorhanden ist. Ich habe ein gutes Beispiel nochmal und das brachte mich auch dazu, wieder diese Fragestellung, wo bekommen wir denn jetzt einen top ausgebildeten technischen Vertriebsmann oder eine Frau her? Und da geht es darum, dass wir hatten vor Jahren für einen Kunden ein Angebot abgegeben im technischen Hochwasserschutz, also das geht um Hochwasserschutzbarrieren, die wollen ihre Fabrik einfach gegen Unwetter schützen. Ja, also es ist jetzt einfach mal nebensächlich, welches Produkt das ist. Ich weiß, dass sie ganz wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ganz andere Produkte haben, aber darum geht's ja gar nicht. Da gab es ein Budgetangebot vor der Pandemie, 2018, 2019 muss das gewesen sein. Und das Unternehmen gehört zu einem japanischen Mutterhaus, wurde dann zwischenzeitlich ausgegliedert, outgesourced, hat sich umbenannt, aber gehört immer noch einem japanischen Unternehmen an, Hauptunternehmen an. Und da ist man jetzt aufmerksam darauf geworden, dass die Gelder damals nicht abgerufen worden sind. Und hat das Mutterhaus gesagt, wieso, wir haben euch die Gelder doch freigegeben, warum habt ihr nicht die Fabrik sicher gemacht? Wir wollen uns doch schützen, damit wir eben nicht überflutet werden. Und das Geld ist bewilligt, es ist eingestellt, aber ihr habt es einfach nicht ausgegeben. Also ihr habt jetzt bis zum Jahresende Zeit, das Geld auszugeben. Das ist natürlich als Lieferant erstmal eine gute Situation. Ich hatte das Projekt schon längst abgeschrieben, weil alle unsere Nachverfolgungsversuche und Anrufe immer im Nirvana gelandet sind. Es gab also dort keine gescheite Auskunft. Da haben wir es irgendwann dann einfach ins Archiv versendet. Da haben wir gesagt, okay, die Leute sind auf unserem Verteiler drauf, bekommen unseren Newsletter, bekommen Weihnachtsgrüße. Und wenn es dann soweit ist, dann melden die sich irgendwann mal. Und so hat es ja auch funktioniert. Die müssen sich dann wieder mal irgendwie eins meiner Videos angeschaut haben und haben sich dann gemeldet. Das war irgendwie vor 2, 3 Wochen, glaube ich, gewesen. Und ja, jetzt ging es darum, natürlich das neu zu kalkulieren. Ja, da haben sich so einige Gegebenheiten geändert in der Spezifizierung, okay. Und Preis neu kalkulieren. Ja, der Preis ist in der Zwischenzeit jetzt gestiegen. Also ich glaube, das waren so an die 40%. Wurde das teuer, das Aluminium war sehr teuer, Stahl ist teuer, alle Ersatzteile sind teuer. Also irgendwie zu dem, wie damals kalkuliert wurde, wo auch sehr günstig kalkuliert wurde, das waren dann bestimmte Bedingungen gewesen, aber erinnere ich mich gar nicht mehr so genau dran. Also kurzum, der Preis zu damals war ist jetzt rund 40% teurer. So. Und dann sagte mir mein Mitarbeiter, der sich mit der Firma befasst, die haben ja nur ihr Budget. Und dann habe ich nachgefragt und habe gesagt, naja, was meinst du denn mit Budget? Naja, das, was wir damals gesagt haben, sage ich, Moment, mal ein bisschen präziser. Was heißt das, was wir damals gesagt haben? Na, was wir angeboten haben. Sag ich, ach so, also unser Angebotspreis, aber das ist doch eine krumme Zahl. Die werden doch wohl nicht die krumme Zahl nach Tokio gesandt haben und haben dann ein Budget bekommen, was genau dieser Summe entspricht, auf einen Cent. Sag ich, hast du mal nachgefragt? Nee. Sag ich, ja, musst du machen. Weil vielleicht haben die das aufgerundet oder haben schon von sich aus einen Inflationszuschlag einberechnet oder einen flexiblen Zuschlag für Unvorhergesehenes, sind vielleicht 15% draufgerechnet worden. Das wäre doch gut zu wissen, weil dann hätte ich diese 15% gerne. Weil wir sind ja sowieso schon über dem kalkulierten Budgetpreis von damals. Ja, also das wussten sie dann nicht. Dann habe ich meiner Partnerin das gesagt und dann hat die sich rangesetzt und hat dann eigentlich genau die richtigen Sachen gemacht und hat gesagt, okay, dann gucken wir doch mal, wo können wir denn hier abspecken? Wo können wir denn in unserer Spezifikation runtergehen? Weil der Urinstinkt der philippinischen Mitarbeiter ist, sofort mit dem Preis runtergehen. Und das ist das, was meistens passiert in solchen Schwellenentwicklungsländern. Die Leute verkaufen nur über den Preis und dann über ein schönes Essen und Backschisch und dergleichen. Darüber wird verkauft. Es wird nicht argumentiert. Also meistens wird nicht argumentiert. Und das ist natürlich der größte Unterschied, den wir zu Industrieländern haben, wo es hier um Qualitätsmerkmale geht, um Vorteile etc. Also wir haben das dann gemacht und kamen dann auf einmal dazu, dass wir eigentlich mit dem Budget ganz gut hinkommen, weitestgehend, wenn wir gewisse Sachen abspecken oder outsourcen. Also es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Sachen wie Trainingsmaßnahmen outsourced, dass man die also nicht in das Hauptprojekt mit reinnimmt und vielleicht überlaufende Kosten über ein anderes Budget, über eine andere Kostenstelle, würden wir in Deutschland sagen oder auch in Österreich und der Schweiz, verrechnen. Dafür gibt es ja eben genau diese Kostenstellen bei den Firmen. Dann ist das nicht der eine Hauptauftrag, sondern es ist ein Nebenauftrag über eine andere Kostenstelle. Das geht ja irgendwo alles, muss man aber miteinander bereden. Diese Sachen sind jetzt aber sehr schwierig in Schwellen- und Entwicklungsländern zu bereden, weil die Leute, mit denen man redet, diesen Überblick meistens gar nicht haben. Man redet dort sehr, sehr, sehr selten mit den Geschäftsführern, die oftmals eingesetzt sind, vom eigentlichen Geschäft gar nicht so viel verstehen oder in einem Meeting sind. Das heißt, man redet, je nachdem, was man dort macht. Also ich will, wenn es da um grundlegende Investitionen geht mit einem Industriepark, mit einer Industrieausstattung für eine Fertigungslinie, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Geschäftsführer mit am Tisch sitzt. Ja, aber das ist dann auch, das ist dann wieder eine ganz andere Stufe. In den meisten Fällen geht's ja um partielle Lösungen, die man hat. Es geht ja nicht um ganze Kraftwerke. Ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Und die Vergabe findet dann auch wieder ganz anders statt. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Man kann sehen, dass man andere Kostenstellen findet, wo man Preisposten des Angebotes hin outsourced. Dann sinkt schon mal der Preis für das verbleibende Projekt. Man kann abspecken in der Spezifikation, wenn das geht. Man kann aber auch damit arbeiten, wenn man zum Beispiel zur Montage hinkommt. Wir machen das immer so, dass wir normalerweise unsere Übernachtung, die zahlen wir schon selber. Wir wollen eigentlich nicht, dass der Kunde das übernimmt, weil dann verhindern wir, dass der uns in unserem Rattenloch einquartiert. Ja, also man weiß ja immer nicht, wo man dann schläft. Ja, irgendwo, wo die Kakerlaken rumrennen. Es gibt kein Hotelsafe, wo man mal den Laptop reinstellen kann. Also Thema Sicherheit ist ganz eklatant wichtig bei Übernachtungen. Gerade wenn man außerhalb der Ballungszentren sind. Aber es gibt auch Firmen, gerade mittelständische Firmen, die dann sagen, nee, 5-Sterne- und 4-Sterne-Hotels kommen für uns nicht in Frage. Gibt da auch eine schicke 3-Sterne-Bude. Ja, klar gibt's die. Ja, gibt's auch in Schwellen- und Entwicklungsländern irgendwo. Aber man muss alle diese Nachteile dann mit in Kauf nehmen. Ich kann nur dringend davor abraten, so etwas zu tun, weil Sicherheit geht erstmal vor. Und Flexibilität. Da bin ich vielleicht ein bisschen eigen, aber ich möchte halt, wenn ich zum Frühstück gehe, nicht mein ganzes elektronisches Equipment mit einer Tasche mit mir rumschleppen und damit in den Frühstückssaal bringen, weil ich Angst habe, dass mir oben einer das Zimmer ausräumt. Ja, also dagegen ist man zwar nie ganz gefeit, aber es ist ein Aspekt. Ja, ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren. Also, was ich damit sagen will, ist, man könnte dem Kunden jetzt sagen, dass er zum Beispiel die Übernachtungskosten dann eben in so einem Fall mit übernimmt und das auch abspricht. Bei größeren Firmen ist das meist recht einfach, weil die ganz Kontingente haben. Die haben dann ein Agreement mit einem Marriott Hotel oder mit einer lokalen Pension und dergleichen. Also wo das irgendwo alles vernünftig funktioniert. Man kann dann auch vereinbaren, dass die Leute einem abholen, gleichwohl, wenn man zur Montage unterwegs ist, wie wir das machen, dann sind wir mit unserem eigenen Lieferwagen, mit unserem eigenen LKW natürlich auch dort, haben also Fahrzeuge, da brauche ich nämlich nicht noch ein zusätzliches Taxi. Ja, das kann man zum Beispiel aushandeln. Das sind zwar kleine Beträge, aber immerhin, Kleinvieh macht auch Mist, das sind Möglichkeiten, da kann ich ansetzen. Und während ich diese Sachen bespreche mit dem Kunden, also Spezifikationsänderungen, optionale Ausstattung, Ausgliederung von Kostenstellen, Übernahme von Übernachtungskosten, dann beginnt das Gespräch mit dem Kunden und es wird intensiver und ich kann eher auch erkennen, wo noch Stellschrauben sind und wie sicher ich den Auftrag habe. Weil in dem Augenblick bekomme ich ja ein Feedback. Und diese Diskussion, die ist eminent wichtig und die wird in den meisten Fällen in Schwellen- und Entwicklungsländern von solchen Vertriebsleuten einfach nicht geführt. Die können das einfach nicht. Und ich hatte Glück, meine Partnerin kann das und die hat das dann übernommen und hat das dann an sich genommen, sagen wir es mal so, ist ja positiv. Und jetzt geht das da seinen Weg. Das bringt mich jetzt wieder zum Eigentlichen zurück. Wo bekommen wir denn gescheite Vertriebsleute her? Man braucht dort eine lange Geduld und sollte auf keinen Fall erwarten, dass diese Diskussionen so geführt werden, wie wir das hier bei uns führen. Also ich kann nur dringend anraten, dort Schulungsprogramme aufzusetzen. Wir hatten mal überlegt, ob wir die Leute für westliche Unternehmen in Asien schulen, haben dann aber festgestellt, so ein richtiger Markt ist dafür gar nicht vorhanden, weil die Firmen alle kein Geld dafür ausgeben wollen. Ja, dann sagen die alle, ah, das machen wir selber und dann wurschteln die selber hin. Und was noch schlimmer ist, der Trainer ist dann ein Einheimischer. Ja, also das ist dann der Anfang vom Ende, wenn der Frosch mitdiskutiert, wie der Teich trocken gelegt werden soll. Ja, also das funktioniert vorne und hinten nicht, weil die Leute können das ja nicht. Also einen Einheimischen kann man nehmen, um vielleicht die englische Sprache beizubringen, aber doch nicht um Himmels Willen, um westliche Produkte zu verkaufen und wie die Verkaufspsychologie aussieht. Ja, also da muss man schon ein bisschen differenzieren. Also Augen auf beim Autokauf, wollte ich jetzt sagen, aber hier gibt es so ein paar Nebengeräusche heute, weil ich nehme diese Folge wieder im Auto auf, weil ich gerade diese Idee dazu hatte. Hoffe, das ist nicht zu stören. Habe meine Noise Reduction hier drin. Muss aber das Fenster noch zumachen. Ja, wo bekomme ich die Mitarbeiter her? Ich kann mir natürlich gute Leute suchen, die sind aber in den Ländern extrem teuer. Also wer diese Fähigkeiten hat, der wird für andere Firmen entsprechend arbeiten und wird auch entsprechend kosten. Und wenn derjenige nicht für andere Firmen arbeitet und vorgibt, exklusiv für Sie, für euch zu arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dort diese Zusammenarbeit nicht von langer Dauer sein wird. Und der wird definitiv noch andere Sachen nebenher machen. Also davon ist einfach auszugehen. Ansonsten hätte er diese Qualifikation nicht. Man kann damit dann natürlich punkten, indem man eine tolle Bonusregelung hat. Wir haben aber dann festgestellt, dass bei den Bonusregelungen man dann sofort den Neid und Missgunst heraufbeschwört. Das ist immer das große Problem in den Unternehmen. Jetzt muss ich hier mal einpacken, oder das wird ganz schön eng her. Bei Neid und Missgunst, weil dann der Innendienst dazukommt, das Team was unterstützt, und dann haben die irgendwann alle keine Lust mehr, für den Mitarbeiter zu arbeiten, weil das spricht sich natürlich rum, dass der eine entsprechende Commission bekommt, also Provision bekommt, und demzufolge hat man dann gleich ein Riesenproblem. Und das führt auch dazu, dass dann die Leute irgendwann überhaupt nichts mehr machen, wenn sie nicht eine extra Provision bekommen. Also das muss man sich sehr, sehr, sehr gut überlegen. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Man züchtet sich ein Heer von Mitarbeitern ran, die nur noch das machen, wofür sie bezahlt werden. Wenn das ausreichend ist, ist das ja in Ordnung. Wenn Sie aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch noch für andere Dinge wie Erarbeitung von strategischen Plänen oder interne Verwaltung mit einsetzen, dann wird der Enthusiasmus dort ganz schnell nach unten gehen. Also da brauchen Sie schon sehr, sehr gute Arbeitspläne. Das bringt mich zum nächsten. Kann man sagen, da ist ja kein Problem. Das schreibe ich einfach in der Stellenbeschreibung fest oder in den Arbeitsplänen fürs Jahr. Dann brauchen Sie aber einen hervorragenden Chef oder eine hervorragende Personalchefin oder Personalchef, der A, diese Pläne ausarbeitet, das auch nachweisbar, nachrechenbar erfasst. Also das muss erfassbar sein. Das darf halt nicht vom Nasenfaktor abhängen, dann ist das nicht messbar. Und wenn das ein Einheimischer ist, dann müssen Sie dem einen noch höheren Bonus geben, weil der sieht ja, was die anderen für einen Bonus bekommen, und hat ja schon mal gar keine Lust zu arbeiten und macht seine eigenen Sachen. Das ist erklärte Politik in diesen Schwellen- und Entwicklungsländern. Ich behaupte mal, in sehr, sehr vielen. Auf den Philippinen ist das in fast jedem Unternehmen so. Und wenn Sie der Meinung sind, Sie können das anders machen, dann brauchen Sie einen langen Durchhaltewillen und viel, viel Geld. Also die Erfahrungen haben wir alle gemacht. Das heißt, es ist deswegen besser, diese ganzen strategischen Sachen alle vom Mutterhaus erledigen zu lassen oder auf ihre 2, 3, 4, je nachdem wie groß ihre Dependance ist, Manager mit westlicher Prägung auszulagern. Die kosten sie dann auch richtig viel Geld, ja, aber da könnte man hoffentlich dann sicher sein, dass die dann auch das leisten, was sie tun sollen, gleichwohl sie dann sofort wieder andere Probleme haben. Aber nochmal zurück, wo bekomme ich denn jetzt einen guten Vertriebsmitarbeiter her? Das war ja unsere Aufgabenstellung. Und da muss ich nur sagen, den müssen Sie sich selber ranzüchten, ausbilden. Vor dem Hintergrund, dass nach einer Ausbildung, die als solche auch deklariert ist, sofort Gehaltserhöhungsforderungen kommen werden in erheblichem Maße. Da kommen Sie mit 5% Gehaltserhöhung nicht klar. Da wird erwartet, dass man dann um 30%, um 40% und dergleichen die Gehälter erhöht oder sogar verdoppelt. Und wenn sie das nicht bekommen, die Mitarbeiter, dann wenden die sich sofort an ein anderes Unternehmen, erzählen, dass sie ja bei Ihnen in dem westlichen Unternehmen, vielleicht in einem deutschen oder Schweizer Unternehmen oder österreichischen Unternehmen, mit einem in einem deutschen Unternehmen mit einem österreichischen Produkt und einem Schweizer Manager gearbeitet haben und top ausgebildet sind. Und dann wird sich irgendein Depp finden, und das sage ich jetzt ganz bewusst so, irgendein Depp in Asien, der genau diesen Mitarbeiter aufgrund dieser Äußerung einstellt, ohne mit ihnen Rücksprache zu halten. Der ruft sie nicht an. Normalerweise sollte ein guter Personalchef oder ein guter Geschäftsführer das bei solchen Mitarbeitern tun, speziell wenn man von einem westlichen Unternehmen kommt. Bei einheimischen Unternehmen bringen diese Anrufe oftmals nichts, weil man keine gescheiten Auskünfte bekommt, die Leute ihnen gar nicht mit ihnen reden. Aber bei internationalen Unternehmen geht das mitunter, wenn sie Connections haben. Ja, aber wenn das so aufwendig alles ist über Handelskammern und Rotary Clubs und was weiß ich noch alles, welche Kanäle sie dort haben, Gesprächskanäle, macht man das meistens nicht. Also das führt dann dazu. Hatte ich auch schon bei mir, dass ich gehört habe von jemandem, jemand eingestellt, der bei mir gearbeitet hat vorher, und von dem haben wir uns nach kurzer Zeit wegen grober, wie sagt man so schön, Unfähigkeit, erwiesener Unfähigkeit getrennt und Fehlverhaltens. Da gab es keine Nachfrage, aber er hat sich dann zum Glück auch von dem getrennt nach einiger Zeit. Ja, also das ist so eine Geschichte. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie man dem Herr wird, indem man seine eigenen Prozesse, wie man verkauft, komplett beschreibt, also wirklich den Prozess durchdekliniert, beschreibt im Mutterhaus, das wird alles im Mutterhaus gemacht, und dann ein entsprechendes Ausbildungsprogramm hat und ja, die Leute dann auch ausbildet. Jetzt weiß ich, dass das alles sehr, sehr viel Geld kostet. Und eine Ausbildung ist ja nicht damit getan, dass man einen Vertriebsmitarbeiter aus Malaysia, aus Vietnam, aus den Philippinen, aus Japan, Korea, das sind keine Schwellenentwicklungsländer, aber auch die müssen verkaufen lernen. Und das Verkaufen funktioniert bei denen wieder ganz anders. Dass man die jetzt für, sag ich mal, 3 Tage nach Deutschland holt oder 5 Tage nach Wien oder nach Zürich, und dann werden die da ausgebildet. Das ist ja ein Prozess, der im Moment dauert. Also es macht ja durchaus Sinn, dass Sie solch einen Mitarbeiter mal bei den deutschsprachigen Kollegen mit in den Raum setzen. Jetzt kann der schlecht mit zum deutschsprachigen Kunden gehen, weil der versteht ja nichts. Ja, macht sich auch nicht so gut. Es sei denn, es ist ein Kunde, wo das mal geht, dass man den mal mitnehmen kann, wo man wirklich gutes Verhältnis hat. Aber das schult ja noch nicht in Vertriebsstrategie und vertriebstechnischem Denken. Ja, also da muss man sich einfach die Mühe machen, dass man dort Ausarbeitungsprogramme entwickelt und die Leute da durchschleust. Wir haben das mal mit einer Software gemacht, die war eine Trainer-App, die wir entwickelt haben. Aber auch die muss gepflegt werden, muss einer daran arbeiten. Und wie ist es in mittelständischen Unternehmen? Seien wir doch mal ehrlich. Es hat ja keiner Zeit für so etwas. Und dann bleiben diese Sachen, die alle gut gedacht sind und gemeint sind, die bleiben dann ganz einfach liegen. Und dann hat man wieder das Dilemma. Es ist aber eine reine Rechensache. Man muss sich mal überlegen, wie viele Projekte verlieren wir und um welche Margen geht das? Wenn ich jetzt sage, das geht jetzt um einen Mehrpreis von 40.000 Euro, den ich eventuell erzielen kann für erweiterte Leistungen, dann bin ich der Meinung, lohnt es sich doch da mal 5 Minuten drüber nachzudenken. Da denke ich auch mal ein ganzes Wochenende drüber nach, wenn es denn dann zum Erfolg führt. Wird nicht jedes Mal klappen, aber wenn das jedes zweite Mal klappt, dann bin ich auch schon zufrieden. Ja, also ich will damit sagen, machen Sie sich Gedanken darüber, wie Ihre Verkaufsprozesse aussehen und wie Ihre Schulung von solchen Mitarbeitern aussieht. Sie werden diese Mitarbeiter, die wachsen nicht auf Bäumen. Und Sie werden immer wieder enttäuscht sein, weil leichtfertig Rabatte gewährt werden. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen, dass sich Qualität wieder gegen Quantität durchsetzt, ohne große Rabattschlachten. Das ist mein Slogan. Und demzufolge brauchen Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das strategisch umsetzen und nicht bei erstbester Gelegenheit sagen, dem Kunden sagen, habe ich auch schon gehört, ja, ich weiß, wir sind teuer. Ja, aber vielleicht haben Sie ja doch noch Budget. Mein Gott, so ein Schwachsinn. Also normalerweise müsste man ja so einen Mitarbeiter sofort achtkantig rausschmeißen, wegen erwiesener Unfähigkeit. So kann ich doch nicht mit dem Kunden reden. Aber da ist dann auch so ein falsches Schamgefühl dabei. Da muss man aber auch mal straight sein. Ja, es ist in solchen Kulturen, wie beispielsweise auf den Philippinen, alles auf Harmonie ausgelegt. Ja, das haben sie in anderen Kulturen auch. Das ist aber nur unterschwellig. Diese Harmonie ist nicht unterschwellig, oberflächlich. Ja, da kracht das mitunter ganz schön. Ich war bei einer Besprechung, eine Baubesprechung in Malaysia in einem Baucontainer dabei. Da saßen wir so am, wann war das, in so einem U, an so einem U-Tisch. Ich habe gedacht, die schlagen sich gleich. Die Leute sind auf die Tische schon mit dem Knie, waren die schon drauf und haben die Hand ausgeholt zum Schlag. Hat keiner geschlagen, aber es war kurz davor. Mein singapurischer Geschäftsfreund, der hat mir dann seine Hand in meinen Oberschenkel gekrallt, nach dem Motto: Andreas, bleib sitzen, halt die Klappe. Das ist unser Ding hier. Das machen wir auf unsere Art. Und so war es dann auch. Hinterher waren alle gut Freund. Ja, also das wird meistens vermieden, solche Geschichten. Ja, auf den Philippinen habe ich sowas überhaupt noch nicht erlebt. Da will man einfach gut Freund sein. Und das ist in vielen dieser Kulturen so. Und dann fallen einem auch diese Verhandlungssachen nicht ein. Man muss dann einfach auch geschickt verhandeln. Das ist eine Verhandlungstaktik und das müssen Sie einfach üben mit Ihren Vertriebsmitarbeitern. Und das wollte ich eigentlich loswerden heute, auch wenn es jetzt einen Moment gedauert hat, das zu erzählen. Sie müssen einfach Verhandlungstaktiken mit Ihren Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern üben. Denn die können das von Hause aus nicht. Können übrigens auch die wenigsten in unserem deutschsprachigen Gebiet. Und das macht uns doch im technischen Vertrieb so einzigartig. Ist das nicht schön? Also mit diesen guten Wünschen, dass das bei Ihnen alles hoffentlich gut funktioniert, Sie dann hohe Margen erzielen, die Ihnen ja auch zustehen bei Ihren exzellenten Produkten. Denn wie sage ich immer, seien Sie exzellent in Ihrer Technik, werden Sie global zur Marke und tun Sie es jetzt.
Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal danke fürs Zuhören.